Weitaus mehr steht auf dem Spiel als nur die eigentliche Ukraine-Frage.
Das heißt, man ist realistischer geworden.
Ich gehe nicht davon aus, dass Russland die Absicht hat, die Ukraine in Gänze zu kontrollieren. Auch das könnten sie auch militärisch nicht.
Dieser Plafond von Militärausgaben ist bereits erreicht.
Die russische Wirtschaft kann den Frieden kaum erwarten.
Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass der Ölpreis in die Stratosphäre gehen würde. Das würde mehr oder weniger die ganze Welt treffen.
Die nächsten 1,5 Monate, worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, es wird vielleicht noch ein bisschen hässlicher werden, kurzfristig. Aber mittelfristig ist der Waffenstillstand durchaus in Sicht.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 22. Hat Trump die Nase voll von Putin? Und braucht Russlands Wirtschaft nicht endlich einen Frieden? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 22. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind heute allerdings wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt und haben einen Spezialgast eingeladen. Ich möchte sagen, einen ganz besonderen, der im Übrigen schon vor ein paar Wochen bei uns war, nämlich Herr Wolfgang Richter, deutscher Militärexperte und ehemaliger Bundeswehroberst. Er diente beim obersten Hauptquartier der NATO in Belgien, leitete den militärischen Anteil der deutschen Delegation bei der UNO und bei der OSZE. Und er ist in den Bereichen Rüstungskontrolle, Sicherheitskooperationen und Völkerrecht lange wissenschaftlich tätig, unter anderem bei der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik und auch beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Und was sehr wichtig zu wissen ist, er ist auch Teil informeller Kontaktgruppen europäischer Länder mit Russland, und zwar in der Frage der Sicherheitspolitik und Rüstungskontrollfragen. Herr Richter, herzlich willkommen in unserer Runde und vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch, den 16. Juli 2025 auf. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass der Moment wieder heikel ist, denn das ist so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich fast immer. Nennen wir es anders, es steht spitz auf Knopf, wie US-Präsident Donald Trump in Sachen Ukraine-Krieg weitermacht. Am 10. Juli hat er ja seine wichtige Erklärung abgegeben, und drei Punkte sind darin auffällig, die ich mit Ihnen, meine Herren, neben anderen Fragen heute diskutieren möchte. Erstens verhängt er die vom Senator Lindsey Graham vorgeschlagenen und als Vorschlaghammer bezeichneten Sanktionen, nämlich 500% Zölle auf Staaten, die russisches Öl einkaufen, unterzeichnete er nicht. Gleichzeitig verlangte er von Putin, dass er bis Ende Sommer einen Waffenstillstand hinbekommt. Andernfalls würde er gegen Käufer russischen Öls Zölle in der Höhe von 100% verhängen. Und das vielleicht auffälligste dabei ist, dass er die Waffenlieferungen an die Ukraine, nämlich Patriot-Luftabwehrraketen, wieder aufgenommen hat. Herr Richter, damit starte ich gleich bei Ihnen. Gehen wir systematisch die Punkte durch. Und helfen Sie uns mit Ihrer Verhandlungs- und diplomatischen Erfahrung bei der Einordnung. Erstens, ist das momentan eine wirkliche Umbruchssituation, da Trump Putin zuvor ja über den grünen Klee gelobt hat, fast, zumindest wurde es so wahrgenommen, und jetzt ihn zumindest als seltsam bis grausam darstellt, oder ist auch das wieder Rhetorik?
Nun, zunächst mal müssen wir festhalten, dass Trump ja schon am 12. Februar dieses Jahres eine wirkliche Kehrtwende hingelegt hat. Insofern, als er die westliche Isolierung Russlands durchbrochen hat, Russland wieder auf Augenhöhe begegnet ist, Putin akzeptiert hat und einen Verhandlungsstrang eröffnet hat, der übrigens nicht nur um die Ukraine, um den Friedensschluss in der Ukraine geht, sondern da ja auch andere Interessen der USA betrifft, nämlich zum Beispiel die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität unter Einbeziehung von China Oder auch die Frage, ob Russland im Nahostkonflikt mitvermitteln kann, das hat ja Trump zunächst mal positiv gesehen, aber auch Wirtschaftsfragen. Also wir müssen dann etwas vorsichtig sein, jetzt von einer erneuten Kehrtwende zu reden. Wir können sehen, dass Trump eine Enttäuschung geäußert hat darüber, dass der Frieden nicht so schnell gekommen ist, wie er sich das vorstellt, obwohl er ja über seine Vermittler, also ich denke an den Verteidigungsminister, ich denke aber auch an Kellogg, den Ukraine-Beauftragten, aber vor allen Dingen an Witkow, der ja sehr viel Pendeldiplomatie betrieben hat mit Russland. Alle die haben ja schon weitgehende Kompromissvorschläge gemacht, die eigentlich den russischen Interessen entgegenkommen. Dass das Schießen nicht aufhört und dass die Luftangriffe sogar an Intensität zugenommen haben, hat Trump zur Ungeduld bewegt. Er will ja eher als Friedensstifter dastehen, aber keinesfalls als Schwächling. Und da glaube ich schon, dass Putin einer gewissen Gefahr ist, dieses Wohlwollen jetzt zu verlieren und dass die USA sich da wenden könnte. Was ich bisher aber feststelle, es ist nur eine Teilwende. Sie bezieht sich auf die Lieferung von Patriot-Luftabwehrraketen, vielleicht von weiterer Munition, deren Details sind nicht bekannt. Aber eine wirkliche Kehrtwende, also eine Abkehr von Russland, eine Abkehr von Putin kann ich noch nicht sehen. Das zeigt sich auch daran, dass er, Sie haben darauf hingewiesen, gesagt hat, Sekundärsanktionen gegen Staaten, die mit Russland noch Handel führen, vor allem die großen wie China, Brasilien, Indien, würde er nach 50 Tagen einführen. Das sind also von jetzt abgerechnet, wäre das etwa, meine ich, Anfang September. Das heißt, er gibt Putin noch eine gewisse Zeit, diesen Krieg zu beenden, bevor er zu dem nächsten stärkeren Mittel greift. Von den 500%, die Graham vorgeschlagen hat, ist er im Moment deutlich heruntergegangen. Er spricht jetzt über 100% Zölle. Aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass das, was Trump an einem Tag sagt, am zweiten oder dritten Folgetag schon sich wieder anders anhören kann. Also ob es tatsächlich eine Kehrtwende ist, bezweifle ich, aber Enttäuschung ja. Und für Putin sicherlich auch ein Alarmsignal, dass sich die Haltung der USA, die bisher sehr positiv war, möglicherweise verändern könnte. Und wenn es auch nur graduell ist.
Um es besser zu verstehen, blenden wir ganz kurz zurück. Wir haben jetzt doch einige Monate Friedensbemühungen gehabt seitens der USA, seitens der Europäer ja eigentlich nicht. Die USA sind hier nach vorgeprescht. Jetzt kam natürlich sofort Häme auf, dass man gesagt hat, Trump geht Putin auf den Leim und wird von ihm eingewickelt. Stellen wir uns das nicht zu einfach vor, frage ich Sie. Ist es nicht so, dass trotzdem in dieser Zeit einiges passiert ist, was ohne diese Friedensbemühungen nicht passiert wäre? Was kann man da festhalten? Was kann davon bleiben? Oder was war unter Umständen temporär?
Ja, zunächst mal sind die vollen diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen worden. Insofern, als man das diplomatische Personal wieder auf den Stand gebracht hat, der vor dem Krieg herrschte. Das heißt, man hat mehrere Verhandlungsstränge eröffnet, auf die ich schon hingewiesen hatte. Und das heißt auch, dass zum Beispiel das Thema Nachfolge des New START-Vertrags, der ja das nuklearstrategische Gleichgewicht zwischen Russland und den USA regelt, jetzt wieder ein Thema ist, das wohl verhandelt werden muss. Zumal dieser Vertrag Anfang Februar nächsten Jahres ausläuft und bisher nichts an Nachfolge erkennbar ist. Aber es muss ja zumindest politische Vereinbarungen geben, damit nicht die Scheunentore aufgehen für ein nukleares Wettrüsten. Das ist nicht im Interesse Russlands, es ist aber auch nicht im Interesse der USA und Trumps, der das Geld ja nicht für diese Zwecke ausgeben will, sondern der Geschäfte machen will und der sich selbst wahrscheinlich als den eigentlichen Anwärter für den Friedensnobelpreis sieht. Insofern kann man sagen, es ist ja schon einiges geschehen auf anderen Ebenen, nicht nur auf der Ebene des Ukraine-Verhandlungsstrangs. Wenn man sich diesen Verhandlungsstrang ansieht, dann ist es immerhin so dazu gekommen, dass jetzt mittlerweile eine Verhandlungsasymmetrie eingetreten ist. Die USA verhandeln mit Russland, die Ukraine und Russland verhandeln miteinander, wenn auch mit ganz extrem unterschiedlichen Positionen. Aber die Europäer haben bisher keinen Verhandlungsstrang eröffnet, machen eher Megafonpolitik. Und natürlich auf der anderen Seite ist Kiew auch nicht bereit, die vierte Konfliktlinie anzugehen, indem man also dort etwa mit Separatisten versucht, ins Gespräch zu kommen, was im Moment ja auch gar nicht geht aufgrund der Annexionslage in Russland. Aber diese vier Ebenen von Verhandlungen muss man unterscheiden. Gucken wir uns genauer den Ukraine-Strang an. Es hat zwei direkte Verhandlungsrunden gegeben, Mitte Mai und Anfang Juni. Die Positionen lagen weit auseinander. Es gab Folge im humanitären Bereich. Es gab geradezu spektakuläre Austausche von Kriegsgefangenen mit über 1000. Austausch auch von Gefallenen. Allein die Zahl 6000 gefallene Ukrainer, die zurückgeführt worden waren in die Ukraine, zeigt, wie hoch die Verluste mittlerweile auch der Ukraine sind. Also auf dem humanitären Gebiet hat es diese Erfolge gegeben. Man ist sich zwar kühl, aber mit Respekt begegnet in den Verhandlungsdelegationen. Und man hat Memoranden ausgetauscht. Memorandum bedeutet Eckpfeiler für künftige Verhandlungen und die liegen natürlich noch extrem weit auseinander. Russland möchte nach wie vor die Sicherheitsfragen aus russischer Sicht zuerst gelöst haben. Das heißt, es fordert den Verzicht auf den NATO-Beitritt, die Festschreibung der Neutralität in der Verfassung und vor allen Dingen auch den Verzicht unterhalb dieser politischen Beitrittserklärungen auf die Stationierung westlicher Truppen oder gar Raketen in der Ukraine. Gleichzeitig ist immer noch das Thema Demilitarisierung auf der russischen Agenda, was übrigens nicht heißt, auf Null abzurüsten, sondern es gab ja schon bei den Istanbuler Verhandlungen vom März, April 2022 solche Rüstungskontrollvorschläge, die nach den Prinzipien des Vertrags über konventionelle Streitkräfte gestaltet waren, also Obergrenzen für 5 bestimmte Waffenkategorien. Die waren damals den Ukrainern noch zu gering, aber da hätte man sich vielleicht noch annähern können, aber die Verhandlungen wurden damals abgebrochen. Also das Thema ist immer noch auf der Agenda. Ein anderes Thema, das sehr schwierig zu verstehen ist aus westlicher Sicht, ist das Thema Denazifizierung. Mittlerweile hat Putin klargestellt, was er damit meint. Er meint jetzt nicht die Regierung, sondern die Nationalgarde. Warum? Die Nationalgarde hat die Freiwilligenbataillone zusammengefasst, die ja eigentlich die Träger des Kampfes im Donbass zwischen 2014 bis 2022 waren, jedenfalls in der Anfangszeit, als die ukrainische Armee im Wesentlichen nicht gekämpft hat. Und die sind doch teilweise sehr nationalistisch oder rechts gewirkt und sind dann, nachdem sie ziemlich unabhängig zunächst mal operiert haben, später in der Nationalgarde zusammengefasst.
Das waren teilweise diese freiwilligen Verbände oder
Das waren die freiwilligen Verbände.
Zum Beispiel Azov-Regime.
Zum Beispiel Azov oder AIDA oder Dnipro 1 und 2 und so weiter. Diese Verbände sind in die Nationalgarde formell eingebunden worden. Sie untersteht übrigens nicht dem Verteidigungsministerium, sondern dem Innenministerium. Hat also schon eine Sonderrolle, ist aber für die operativen Zwecke jetzt dem Generalstab zugewiesen und der Generalstab kann über sie verfügen in den aktuellen Kämpfen. Also um diese Frage geht es offensichtlich aus russischer Sicht, weil die Russen, so wie wir den Russen Kriegsverbrechen vorwerfen, sie werfen dieser Nationalgarde entsprechendes Verhalten im Donbass gegenüber einer russischsprachigen Bevölkerung vor. Das sind natürlich erhebliche Hindernisse, die einem Friedensschluss noch im Wege stehen. Ich sage nicht, dass sie unüberwindbar sind, aber sie sind schon große Hindernisse, die noch im Einzelnen verhandelt werden müssen. Das Zweite sind Territorialfragen. Hier geht es aus russischer Sicht um zwei Dinge bei den Territorialfragen. Zum einen auch um die Sicherheit. Man versucht Pufferzonen aufzubauen, um die ukrainische Armee oder gegebenenfalls auch westliche Unterstützer möglichst weit in Richtung Westen zu drängen. Zum anderen geht es aber auch um das, was dann vor allen Dingen bei den Staatsmedien, die allerdings eher ein Propagandaapparat sind, im Vordergrund steht, nämlich diese alte kulturell-historisch-ethnische Verbindung mit russischsprachigen oder auch ethnisch-russischen Bevölkerungsteilen, nicht nur auf der Krim, sondern auch eben im Donbass. Und die will man an Russland binden. Also hier mischen sich zwei Dinge miteinander, nur das, um mal die russische Interessenlage darzustellen. Aus ukrainischer Sicht sind diese Forderungen nicht akzeptabel. Sie hatten sich eigentlich vorgestellt, wenn ich auf Selenskys Siegesplan vom letzten Jahr schaue, dass man doch noch einen kompletten Sieg erreichen kann mit der Rückgewinnung aller mittlerweile besetzten Gebiete in den Grenzen von 1991. Das hat sich mittlerweile als Illusion erwiesen. Es gibt aus militärischer Sicht keine Möglichkeit, das zu tun. Deswegen hat auch haben auch Leute wie Hexes oder Witkow deutlich gemacht, dass das unrealistisch sei. Und zwar beides, auch von einem NATO-Beitritt auszugehen, aber auch die Gebiete zurückzuerobern, jedenfalls militärisch. Sie haben gesagt, es muss ein Gewaltverzicht geben und wenn es eine Rückeingliederung gibt, dann nur auf diplomatischen Wege. Das hört sich sehr nach einem eingefrorenen Konflikt an.
Das heißt, man ist realistischer geworden.
Man ist sehr viel realistischer geworden. Selenskyj hat darauf auch reagiert und hat gesagt, na gut, er könne sich möglicherweise der letzten Formulierung anschließen, dass es eine Rückgewinnung nur auf diplomatischen Wege geben kann. Er hat aber dann dennoch gefordert, dass die Gebiete, die weiterhin unter ukrainischer Regierungskontrolle bleiben, dann eine Artikel 5-Garantie aus dem NATO-Bündnis bekommen, was aber auch unrealistisch ist. Gerade dann, wenn eine Front noch in Bewegung ist oder wenn es Angriffe im Hinterland gibt, dann fragt man sich, wie schnell wäre dann die NATO im Krieg. Also das sind unrealistische Positionen. Gleichwohl ist der Territorialanspruch der Ukrainer natürlich diametral entgegengesetzt den Forderungen Russlands. Ich gehe nicht davon aus, dass Russland die Absicht hat, die Ukraine in Gänze zu kontrollieren. Auch das könnten sie auch militärisch nicht, sondern im Moment scheint es so zu sein, als ob sie das Gebiet Donetsk in vollem Umfang in den also administrativen Grenzen, die es in der Ukraine gab, erobern wollen, weil diese beiden ehemaligen sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk in die russische Verfassung, in ihren administrativen Grenzen einbezogen worden waren nach der Annexion. Das ist bei den Gebieten Saporischschja und Cherson anders. Da sagte sogar Putin, da müssten die Details noch festgelegt werden. Mit anderen Worten, da gibt es möglicherweise auch Flexibilität in der Festlegung der genauen territorialen Ausdehnung. Und dann kommen natürlich militärische Argumente ins Spiel. Zum Beispiel der Fluss Dnieper ist natürlich ein Fluss, der sich als Verteidigungslinie ganz hervorragend auch für die Zukunft eignet. Da könnte man dann dasselbe Argument auch für die Zukunft anwenden, das die Russen im November 2022 schon mal gesagt, angewendet haben. Sie haben sich nämlich aus den Gebieten westlich des Dnieper zurückgezogen, weil es war völlig klar, dass sie das im Winter über die beschädigte Antonivka-Brücke und den ebenfalls jetzt beschädigten Kachowka-Staudamm nicht, dass sie die Versorgung nicht mehr sicherstellen können.
Also wenn ich resümiere, einige Monate Friedensbemühungen, nicht nichts, aber vielleicht weniger als erwartet. Gleichzeitig, jetzt breche ich es runter auf die menschliche Ebene, wenn Trump sagt, ich bin jetzt enttäuscht von ihm, heißt das ja, dass er vorher getäuscht war von ihm, beziehungsweise einer Illusion aufgesessen ist. Man könnte sagen, die Europäer oder die Kritiker hatten recht, dass sie gesagt haben, du gehst dem auf den Leim. Jetzt frage ich, die US-Geheimdienste sind top informiert, sie wussten, wann die Russen angreifen werden in der Ukraine, 2022 und so weiter. Wie weit kann man in das Gehirn eines Staatschefs wie Putin reinsehen, dass man da unter Umständen schon vorher realistischer agiert?
Ich glaube, dass die russischen Ziele auf dem Tisch lagen. Sie sind seit langem bekannt. Wir reden in den letzten 20, 30 Jahren, wenn wir mit den Russen verhandelt haben, immer über die Frage, also im Sicherheitsfragen und Rüstungskontrollfragen, immer über die Frage der NATO-Ausdehnung nach Osten. Das hat Russland bis zu einem gewissen Grade akzeptiert oder akzeptieren müssen. Es gab ja für die weiteren Verhältnisse zwischen der NATO und Russland die berühmte NATO-Russland-Grundakte von 1997. Die hat festgelegt, dass wir ein gemeinsames Sicherheitsdach fördern wollen, nämlich die OSZE, dass es nicht gegeneinander geht, sondern dass das Prinzip der strategischen Zurückhaltung auch weiterhin gelten soll und dass man nicht substanzielle Kampftruppen in den neuen NATO-Ländern stationiert. Im Übrigen ging es damals 1997 ja nur um drei Länder des ehemaligen Warschau-Paktes, nämlich Polen, Tschechien und Ungarn. Später hat sich das anders dargestellt. Man hat auch die Rüstungskontrolle nicht so angepasst, wie das den Russen zugesagt war. Das haben übrigens nicht die Europäer und schon gar nicht Deutschland oder Frankreich zu verantworten, sondern das war der damalige US-Präsident George W. Bush, der das nicht wollte, der eine andere Agenda dann politisch aufmachte. Und das führte natürlich zur Verstimmung, aber es gab auch eine Reihe von Interventionen, die zur Verstimmung führten. Jedenfalls, wir können aus dieser langen Geschichte, Vorgeschichte auch der Konflikte, herauslesen, dass das Grundinteresse Russlands immer das gleiche geblieben ist, nämlich die NATO auf Distanz zu halten. Und das gilt vor allen Dingen in den jetzt für die Russen sehr sensitiven Bereich der Ukraine mit all den historisch-ethnisch-kulturellen Bindungen, zumindest in der Ost- und Südukraine, aber auch was die Zusagen von 1997 betrifft. Und da gibt es ja russische Forderungen, die etwas über die Ukraine hinausgehen, zum Beispiel, dass die NATO diejenige militärische Infrastruktur zurücknehmen soll, die sie nach 1997, also nach dieser Grundakte, aufgerichtet hat im Osten der NATO. Das ist natürlich für die NATO nicht so hinnehmbar. Auf der anderen Seite wird damit auch deutlich, dass solche Fragen der europäischen Sicherheitsordnung nicht einfach Kiew verhandeln kann, sondern dass die Europäer da einsteigen müssen, was sie bisher nicht getan haben. Es ist weitaus mehr, es steht auf dem Spiel, als nur die eigentliche Ukraine-Frage. Das ist der Hintergrund, also der Sicherheitshintergrund, aber auch der, sage ich mal, traditionelle, historisch-kulturelle Ansatz, den Moskau hier fährt. Und insofern kann man eigentlich, gerade weil die US-Geheimdienste so gut informiert sind und all das natürlich mitbekommen haben, zum Beispiel auch zuletzt den russischen Vorschlag an die NATO, getrennt an die USA einen weiteren, vom Dezember 2021, wo all diese Punkte nochmal aufgeschlüsselt waren. Das heißt, überraschen konnte das eigentlich niemand. Das war ja bekannt. Also es konnte auch nicht getäuscht werden. Und im Übrigen muss man ja sagen, es ist schon so, dass wegen dieser Lage die Administration Trump ja in den eigenen Vorstellungen über einen Friedens- oder zumindest Waffenstillstandsschluss Russland weit entgegenkam, mit der Formulierung, man wird wohl auf die territoriale Kontrolle Russlands dieser Gebiete eingehen müssen, allerdings darf man nicht fordern, dass Kiew das völkerrechtlich anerkennt. Das sind so Zwischenformulierungen gewesen, also eine Überraschung gab es nicht. Die Enttäuschung bei Trump kommt daher, dass er ja in den Vorschlägen Putin weit entgegengekommen ist, aber der Krieg dann doch nicht in der kurzen Zeit beendet worden ist, wie er sich das vorstellt, sondern dass Putin einfach weiter kämpft. Natürlich mit den Argumenten, die ich jetzt gerade genannt habe, aber da wird Trump, glaube ich, zunehmend ungeduldig, und da muss sicherlich die russische Führung jetzt sehr gut überlegen, ob sie diese neue Lage, diese neue Position, die sie erreicht hat, dadurch, dass sie wieder auf Augenhöhe als strategischer Partner wahrgenommen wird, ob sie das nicht wieder verspielt. Und ich glaube, die 50 Tage, die Trump angekündigt hat für die Sekundärsanktionen, sind jetzt schon auch ein Maßstab für die russische Seite. Da müssen sie sich genau überlegen, was sie in der Zeit militärisch noch tun wollen. Und dann müssen sie wahrscheinlich auch aus anderen Gründen irgendwann zu einem Ende kommen. Da kommen wir dann in die Frage der Durchhaltefähigkeit auf der russischen Seite.
Darauf kommen wir noch zurück. Aber ich fasse zusammen, man hätte im Westen wissen müssen, wo Putins rote Linien sind, schon lange. Wie Sie es formuliert haben. Nicht formuliert haben, aber ich glaube, so erklärt haben.
Ganz sicher. Also was die russische Interessenlage ist und was die roten Linien sind, war eigentlich, man könnte sagen, seit 2008 bekannt. Also seit dem berühmten NATO-Gipfel von Bukarest.
Ich bleibe noch ganz kurz bei Ihnen, bevor ich zu Ihnen, Herr Astroff, komme. Herr Richt, die Waffenlieferungen, die die USA jetzt wieder aufnimmt an die Ukraine, wie weit ist das ein Gamechanger? Gleichzeitig sehen wir, dass die Russen ja momentan massiv bombardieren, was aber offenbar gezielt auf militärische Infrastruktur geht, auf Rüstungsproduktion in der Ukraine. Wie weit ist der Schritt jetzt gefährlich? Ich sage noch dazu, dass ja der Kreml reagiert hat darauf und gesagt hat, das ist durchaus ernst. Und der Kreml ist ja im Unterschied zu den Propagandarabauken in Russland, ist er ja zurückhaltend. Man muss ja hier unterscheiden, wer spricht. Aber selbst der Kreml sagt, das ist durchaus ernst. Und wie sehr, würden Sie sagen, als Militär, ist das ein Gamechanger jetzt?
Ja, zunächst mal ist es natürlich richtig, wenn der Kreml erkennt, dass es ernst ist, weil Trump ja eine weitere Kehrtwende hinlegen könnte. Noch ist sie ja nicht da, sondern er hat sie angedroht. Und die Maßnahmen, die er ergriffen hat mit der Patriot-Lieferung, sind nicht so, dass man von einem Gamechanger sprechen kann. Also ich bin sowieso sehr vorsichtig mit dem Begriff Gamechanger. Dieser Begriff wurde ja in der Zeit der Diskussion über westliche Waffenlieferung gerade in Deutschland überstrapaziert. Es ist immer der Gesamtzusammenhang von einem Gefecht verbundener Waffen oder verbundener Operationen, wo man einzelne Waffensysteme hat, die man miteinander in eine solche Koordination bringen muss, dass die bestmöglichen Synergien erreicht werden. Also einzelne Waffen sind nie Gamechanger. Das nennt man dann Taktik oder auf der höheren Ebene eben Operationsführung. Das wurde leider in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht verstanden. Aber ich glaube, jetzt dürfen wir auch nicht vom Gamechanger reden. Wenn wir mal die Patriot-Lieferungen nochmal einordnen. Die russischen Angriffe finden statt mit Drohnen, mit Kampfdrohnen in großer Zahl. Das sind Massenangriffe. Die Drohne an sich ist eigentlich kein besonders überlegenes Waffensystem. Man kann sie bekämpfen elektronisch oder eben indem man sie abschießt, teilweise mit Maschinenkanonen. Deswegen hat sich ja auch zum Beispiel das deutsche Gepard-Flak-System, das die Bundeswehr abgeschafft hat, aber der Ukraine jetzt gegeben hat, als hervorragendes Mittel zur Drohnenabwehr erwiesen. Es geht eher um die Frage der Masse und der Sättigung der Flugabwehr. Zweitens geht es um Marschflugkörper, die auch im hohen Unterschallbereich fliegen und auch teilweise sehr tief fliegen, sodass man besondere Geräte braucht, um diese Marschflugkörper abzuschießen. Da eignen sich beispielsweise die deutschen Iris-T-SLM-Systeme sehr gut, die da in die Ukraine geliefert worden sind. Und dann gibt es eigentlich nur maximal 10, manchmal nur 5% aller Angriffe werden dann mit ballistischen Raketen, teilweise Hyperschallraketen geführt. Und das bedarf natürlich spezieller Fähigkeiten. Da ist die Iris-T-SLM zum Teil erfolgreich, aber es ist nicht die ganze Antwort. Die Patriot ist da besser. Und wenn wir anschauen, was die Ukraine bisher bekommen hat an Patriot-Systemen, dann waren es 3 von Deutschland, 3 von den USA und eine weitere von den Niederlanden gemeinsam mit Deutschland. Das heißt, sie müssten demnach über 7 Systeme verfügen. Wenn ich jetzt über System rede, meine ich nicht ein einzelnes Startgerät oder Abschusssystem, sondern eine ganze Staffel. Das heißt, wir reden dann von einem Feuerleitzentrum, von einem Radar und von zur Erfassung und zur Steuerung der Raketen und letztlich von, sagen wir mal, 6 bis 8 Abschussgeräten, also Startgeräten, auf denen jeweils Kanister montiert sind, wo man dann aus Kanistern 4 Raketen gleichzeitig abschießen kann. So, da können Sie dann hochrechnen, wie viel tatsächliche Möglichkeiten es gibt, Raketen zu verschießen. Entscheidend ist aber nicht die Zahl der Startgeräte, sondern die Zahl der Raketen der Nachladung, die dahinter stehen. Denn auch diese Systeme werden natürlich gesättigt. Und die andere Frage ist die der Raumabdeckung. Auch mit 7 oder jetzt, wenn das wahr wird, dass Deutschland mit anderen Staaten vielleicht 2 weitere kauft und ein drittes möglicherweise von Holland oder Norwegen bezahlt wird, dann sind wir bei 10 solchen Systemen. Und das ist natürlich nicht das, was Zelensky eigentlich wünscht. Er möchte gerne die doppelte Zahl. Aber immerhin, es würde tatsächlich die Fähigkeiten zur Abwehr von ballistischen Raketen erhöhen. Alles andere ist durch andere Waffensysteme abgedeckt. Insofern muss man das einordnen. Ein Raumschutz, der sicher ist, gibt es nicht. Aber man kann natürlich Städte schützen oder man kann bestimmte Rüstungsindustriebetriebe schützen oder Verkehrsknotenpunkte. Auch Truppenübungsplätze, auf denen neu rekrutierte Truppen beispielsweise an neue Waffensysteme herangeführt werden. Und wir sehen ja auch mittlerweile Angriffe auf Verkehrsknotenpunkte und selbst auf Rekrutierungszentren, die das Personalproblem der Ukraine eben noch verschärfen sollen. Also hier muss man diese Patriot einordnen. Ein letzter Punkt dazu. Es ist nicht klar geworden, ob diese Patriot aus den Beständen der US-Armee kommen oder aus der Industrie neu produziert werden müssen. Vor der Diskussion hatten die USA gesagt, wir können nicht mehr liefern, wir sind am unteren Ende angekommen. Der Bestand muss jetzt gesichert werden, auch für die Selbstverteidigung oder für andere Konflikte wie im Nahen Osten oder auch im Fernen Osten. Ob sich diese Lage tatsächlich geändert hat, ist fraglich. Denn jetzt sagt Trump, ja, ihr könnt sie kaufen bei uns, bei unserer Industrie. Und wie lange das dauert, das dürfte nicht so sein, dass die Industrie hier auf Halde produziert hat, sondern sie kann möglicherweise schnell reagieren, weil die Produktionslinien da sind. Aber man müsste dann dennoch zunächst einmal warten, bis sie ausgeliefert werden. Und das wird auch nicht gleich morgen passieren. Also insofern muss man diese Lösung auch wiederum einordnen auf der Zeitlinie und vielleicht auch im Kontext sehen mit den 50 Tagen, die Trump ja quasi angeboten hat, um eine Kursänderung in Moskau zu erwirken.
Wir kommen auf diese 50 Tage später noch zurück. Zu Ihnen, Herr Astroff, als Ökonomen frage ich Sie jetzt, was diese angedrohten Sanktionen betrifft. Trump hat ja Abschied genommen, beziehungsweise gar nicht in Erwägung gezogen, offenbar diese 500% Zölle, Sekundärsanktionen gegen Länder, die mit Russland handeln und sehr viel von dort, vor allem Öl, beziehen. Allerdings stehen im Raum diese 100%, und da sagen auch Analysten, ich habe mir von der Commerzbank das angesehen, das ist so massiv 100%, dass es per se schon unglaubwürdig ist. Aber gesetzt den Fall, wäre das der Hammer für die russische Wirtschaft?
Also zunächst möchte ich sagen, dass ich kann mir wirklich sehr schwer vorstellen, dass es dazu kommt. Ja, weil es geht Also Sie haben gesagt, das sind Sekundärsanktionen, das sind nicht nur Sekundärsanktionen, streng genommen, das sind auch, oder das wären auch die Sanktionen auf die US-Importe aus Russland. Also nicht nur US-Importe aus Russland, aber auch die, also auf die Importe aus allen Ländern, die russische Rohstoffe kaufen. Ja? Und da reden wir nicht nur über China, nicht nur über Indien, wir reden auch zum Beispiel über die Europäische Union, weil es gibt zum Beispiel auch europäische Länder, die nach wie vor russisches Öl kaufen, zum Beispiel Tschechien, ja, über die Druzhba-Pipeline. Es gibt auch Länder, die zum Beispiel russisches Flüssiggas kaufen, also vor allem Frankreich, Belgien und Spanien, soweit ich weiß.
Das heißt, es würde die ganze Welt treffen?
Das würde mehr oder weniger die ganze Welt treffen. Und der Präsident Trump führt ja eigene Verhandlungen, Handelsverhandlungen mit diesen Ländern, also mit China, mit Indien, mit der Europäischen Union, wie wir wissen, ja. Wie kommt sozusagen dieser Vorstoß über diese hundertprozentigen Zölle in diesen Rahmen? Das ist mir völlig unklar.
Ja, also man würde ein neues Fass gänzlich aufmachen
ja,
und den ganzen Zollstreit in eine andere, auf eine andere Ebene noch
gehen. Ja, weil das ist ja enorm viel. 100% ist natürlich enorm viel. Deswegen glaube ich nicht, ich kann mir wirklich schwer vorstellen, bis gar nicht vorstellen, dass es dazu kommen wird. Das heißt, meine Prognose, wenn ich das so sagen darf, meine Prognose wäre, dass sobald diese 50 Tage erlischen, also vorbei sind, dann wird wahrscheinlich die Deadline verschoben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt. Aber zurück zu Ihrer Frage, wenn es wirklich dazu kommen würde, ja, und ja, das wäre natürlich ein Anreiz auch für viele Länder, auf russisches Öl zu verzichten. Ja, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass der Ölpreis in die Stratosphäre gehen würde, weil Russland ist einer der größten Weltproduzenten vom Erdöl auf der Welt, neben den USA und Saudi-Arabien. Ich glaube, circa 10% des gesamten Outputs an Erdöl in der Welt fällt auf Russland. Ja, das ist, aber wie gesagt, das ist praktisch ein unmögliches Szenario aus meiner Sicht.
Das heißt, ein anderer Punkt, den wir in letzter Zeit noch beobachten können, übrigens ändert nichts daran, dass Russland der drittgrößte Produzent ist von Öl, aber der Output und der Export gingen in letzter Zeit zurück. Zwar hatte Russland einen Bonus daraus, dass durch den Konflikt in Nahost kurzzeitig der Ölpreis massiv nach oben ging aber auch wieder schnell runter. Allerdings der Output und der Export gingen etwas zurück. Sind das schon massive Veränderungen, wie sie teilweise kolportiert werden, oder ist das in einem marginalen Bereich?
Nein, das sind eher so marginale Schwankungen. Es geht nicht um große Mengen wirklich. Ich glaube, Russland wird nach wie vor versuchen, praktisch alles zu exportieren, was sie nur können. Ob die Weltmarktpreise hoch oder niedrig sind, da kann Russland nicht sehr viel. Also das muss Russland praktisch die Marktbedingungen akzeptieren, mehr oder weniger. Also Russland ist ein Price-Taker, also nicht Price-Setter, wie man auf Englisch sagen würde. Aber ich glaube nicht, dass man da sehr viel ablesen kann aus den jüngsten Schwankungen.
Ich komme gleich auf Sie zurück. Wir weiten dieses Thema der Wirtschaft noch aus, nämlich die Frage, wie dringend Russland einen Frieden braucht. Aber bevor wir dazu kommen, Russlands Wirtschaft einen Frieden braucht, wohlgemerkt. Aber kurz zu Ihnen noch, Herr Richter, weil diese 50 Tage im Raum stehen. Das heißt, es ist sozusagen ein Ultimatum, wenn du bis Ende August nicht einen Waffenstillstand mit der Ukraine hinbekommen hast, dann legen wir einen Gang nach oder massiv nach. Wie realistisch ist es überhaupt, in eineinhalb Monaten oder gut eineinhalb Monaten hier essentielle Fortschritte zu erzielen, wenn er nicht eine Chance darin sehen würde, hätte er es ja wahrscheinlich nicht gesagt mit den 50 Tagen. Aber wie stellen wir uns die Zeit bis dahin vor? Sie haben gesagt, als Militär hat man keine Angst, hatten Sie im letzten Podcast bei uns gesagt. Putin ist jetzt nicht Militär, sondern Staatschef. Würden Sie sagen, an seiner Stelle würden Sie jetzt allmählich doch etwas nervös werden, dass er hier zu viel aufs Spiel setzt?
Er muss schon überlegen, ob er diese neue Stellung, die er bekommen hat von den USA mit Putin als Staatschef sozusagen, akzeptiert zu werden auf Augenhöhe als strategischer Partner, als Weltmacht. Das muss er abwägen, das darf er aus seiner Sicht, dürfte er das eigentlich nicht verspielen. Das muss er abwägen gegenüber den militärischen Zielen, die Russland offenbar verfolgt. Wir hatten darüber gesprochen, dass sie möglicherweise als Minimalziel haben, die administrativen Grenzen des Gebiets Donetsk noch zu besetzen. Und wenn man sich aber anschaut, wie langsam der russische Vormarsch bisher passiert, also er passiert natürlich, aber es wird ja um jeden Quadratmeter heftig gekämpft mit sehr hohen Verlusten. Und es ist bisher so gewesen, dass dann, wenn Russland ein Dorf erobert hat, es nicht zum operativen Durchbruch, sprich zum Bewegungskrieg kam, sondern dass dann 3 Kilometer dahinter die nächste ukrainische Verteidigungslinie war und das ganze Spiel von vorne losging. Natürlich kann man sagen, die militärische Waagschale neigt sich zugunsten Russlands, aber von einem Bewegungskrieg und einem schnell erreichbaren Sieg ist man natürlich dort weit entfernt. Und selbst wenn man Sieg noch relativ bescheiden formuliert und sagt, es geht jetzt eigentlich nur noch um das Gebiet Donetsk als Minimalziel, zu mehr wird Putin nicht in der Lage sein. So, das ist, oder die russische Armee natürlich, das ist jetzt abzuwägen. Putin muss abwägen, die politische Stellung, die er jetzt erreicht hat, die ja eigentlich vorteilhaft ist, nach der langen Phase der westlichen Isolierung Russlands, und diesem Ziel, das er offensichtlich militärisch hat, um auch nach innen dann weiter sozusagen seine Stellung festigen zu können. Denn diese Gebiete wurden in den jetzt gerade von mir geschilderten Grenzen annektiert. Das steht so in der Verfassung. Und natürlich hat er da auch gegenüber der eigenen Bevölkerung und der eigenen politischen Nomenklatur eine gewisse Verpflichtung, das auch zu erfüllen. So, was dabei herauskommt, auch was die Luftangriffe betrifft, ist natürlich sehr fraglich. In 50 Tagen dürfte man diese Ziele so nicht erreichen können. Möglicherweise will Russland das jetzt auf Umwegen tun, indem man in das Gebiet Dnipropetrovsk bei Pokrovsk hineinmarschiert und von dort eine eher schlecht gedeckte ukrainische Verteidigungsstellung dann angreift, dann nach Norden vorstößt und möglicherweise dann versucht, einen Faustpfand in die Hand zu bekommen, mit dem man dann die eigentlich wichtigen Städte Kramatorsk und Slawiansk eintauschen könnte. Ob die Ukraine sich überhaupt auf sowas einlässt, ist allerdings sehr fraglich, gerade wenn man vom Einfrieren des Konflikts redet. Die Ukrainer selber haben das auch versucht, mit der Operation in Kursk auf russisches Gebiet vorzudringen, um dann es einzutauschen. All das hat bisher nicht geklappt. Also ich bin da sehr skeptisch, aber ich glaube, sie nehmen das schon sehr ernst und werden weiter versuchen, jetzt den Verhandlungsstrang zu bedienen und zu sagen, ja, wir wollen ja verhandeln, aber möglicherweise gibt es auf der Ukraine unüberwindliche Hindernisse. Das wird also eine Hängepartie werden, aus meiner Sicht bis zum Herbst. Wenn man sich noch einmal die Gesamtlage der Durchhaltefähigkeit der russischen Streitkräfte anschaut, dann stellt man fest, dass diese hohen Verluste ja ausgeglichen werden durch einen hohen Ausstoß der russischen Rüstungsindustrie. Personell anscheinend hat Russland da weniger Probleme als die Ukraine. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass die Masse des Ausstoßes der russischen Rüstungsindustrie, jedenfalls im Heeresbereich, sich auf ältere Lagerbestände bezieht, die teilweise zurückreichen in die 70er Jahre. Das heißt, man stellt dann alte Panzer, die über lange Zeit in offenen Lagerstätten standen, die stellt man wieder her. Vielleicht eine geringe Kampfwertsteigerung wird noch herbeigeführt. Und das umfasst dann 90% des Ausstoßes der russischen Rüstungsindustrie. Aber diese Lagerbestände gehen eben auch irgendwann zu Ende. Das kann man gut nachlesen bei den jährlichen Ausgaben des Instituts für strategische Studien in London.
Das also hier ist ein Zenit erreicht.
Military, nicht? Balance, ja, nach diesen Angaben zumindest haben sie 70% ihrer Lagerbestände bereits aufgebraucht. Mit anderen Worten, 30% sind noch über, also das ist eine Durchschnittszahl. Und dann kann man hochrechnen, wie lange bei gleichem Tempo, wohlgemerkt, bei gleichem Tempo der Produktion und der Verluste, wie lange das noch reichen könnte. Und dann kommt man auf das Jahr 2026 Ende oder 2027 Anfang, denn dann müsste das aufgebraucht sein, es sei denn, die Strategie ändert sich und man geht in einen Bewegungskrieg über, was ich im Moment allerdings nicht erkennen kann. Das heißt, es gibt eine natürliche Grenze auch für die russische Durchhaltefähigkeit. Wir sehen bei der Panzerproduktion zum Beispiel, dass eigentlich nur 10 bis maximal 15% es sich um Neuproduktion handelt, also T-90 zum Beispiel.
Herr Ostroff? Ja, ich möchte noch etwas hinzufügen. Also Sie haben erwähnt, der Kreml hat diese jüngste Ankündigung von Präsident Trump als durchaus
ernst,
oder ernst, genau, durchaus ernst bezeichnet. Aber es ist interessant, das war die offizielle Reaktion. Ja? Und gleichzeitig gab es eine Reaktion von der Moskauer Börse. Und kurz darauf, also nachdem der Präsident Trump diese Ankündigung gemacht hat, ist die Börse gestiegen, also der Index ist gestiegen. Was bedeutet das? Dass die Finanzinvestoren oder dass die russischen Investoren, die russischen Marktakteure, sie haben die Drohung von Trump nicht sehr ernst genommen, beziehungsweise sie haben Schlimmeres erwartet. Das heißt, diese Ankündigung von Trump kam ihnen als eigentlich relativ mild vor, verglichen mit dem, womit sie gerechnet hatten. Ja, das bedeutet, dass eigentlich die Wirtschaft sieht das nicht so vielleicht wie der Kreml vielleicht. Das ist interessant einfach, diesen Unterschied zu beobachten.
Gut, dass Sie das Stichwort gegeben. Ich bleibe am besten gleich bei der Wirtschaft, wie sehr sie einen Frieden braucht. Und die Börse ist ja tatsächlich ein Platz, wo wir das sehen, wie die Stimmung ist. Da war es so, dass gleich nach Amtsantritt von Donald Trump im November, also in der zweiten Novemberwoche, ging die Börse, habe ich mir angesehen, um 6,5% hoch in Moskau. Da war die Vorfreude da, dass es doch offenbar zu einer Bewegung kommt. Er hat ja vorher auch angekündigt, dass er hier was unternehmen wird. Ganz stark war die Bewegung im Februar, als er mit Putin telefoniert hat. Und da ging sie überhaupt um 7% hoch. Das heißt, wir sehen, was Sie angedeutet haben, man reagiert sehr sensibel auf dem Markt in Russland darauf, was Trump sagt und was vielleicht Trump voranbringt in Sachen Ukraine-Konflikt. Heißt, ich habe mit Herrn Wladislaw Inosemtsev vor kurzem gesprochen, der war einmal in einem Beraterstab, auch vom Präsident Medvedev, ein russischer Ökonom, der jetzt in den USA lebt, und der hat gesagt, die russische Wirtschaft kann den Frieden kaum erwarten. Würden Sie das teilen?
Langfristig gesehen ja, aber kurzfristig gesehen nicht unbedingt, weil inzwischen ist es so, dass die russische Wirtschaft hat sich an diesen fiskalischen Impuls durch die gestiegenen Militärausgaben durchaus gewöhnt. Ja? Und diese gestiegenen Militärausgaben hatten durchaus positive Auswirkungen, nicht nur natürlich auf den Rüstungsbereich, ganz klar, aber auch auf viele andere Sektoren, auf viele andere Bereiche, auch über die indirekten Kanäle sozusagen, dadurch zum Beispiel, dass die Löhne stark angestiegen sind, dass es gab einen Wettbewerb zwischen dem Rüstungssektor und dem zivilen Sektor um die knappen Arbeitskräfte. Das hat natürlich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer gestärkt. Dadurch sind sie zu mehr Geld gekommen, um es ein bisschen vereinfacht zu formulieren. Dieses Geld wurde dann zunehmend konsumiert. Ja, dieses zusätzliche Einkommen wurde zusätzlich zunehmend konsumiert und das trieb das Wirtschaftswachstum, ja, bislang. Und das haben wir gesehen in den letzten zwei Jahren, 23, 24, es gab einen Wirtschaftsboom, zum großen Teil, nicht nur, aber zum großen Teil auch ausgelöst durch diese gestiegenen Verteidigungsausgaben, ja, oder Militärausgaben, besser gesagt. Nur ist es so, dass ich glaube, diese Decke oder dieser Plafond von Militärausgaben ist bereits erreicht. Aus verschiedenen Gründen. Ja, auch der Präsident Putin hat zum Beispiel vor kurzem angekündigt, Russland plant, die Militärausgaben nicht mehr zu erhöhen, sondern im Gegenteil sogar zu senken. Er hat noch gesagt, das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen uns und Europa. In Europa wollen sie die Verteidigungsausgaben erhöhen, ja, im Unterschied zu uns. Ja, das hat darauf gespielt. Das bedeutet, dass von diesen Verteidigungsausgaben kann man nicht mehr so viele positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten, glaube ich, weil die Ausgaben werden dann nicht mehr steigen. Aber andererseits, angenommen, morgen ist ein Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen angenommen, ja, rein theoretisch. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass zumindest ein Teil von den heutigen Militärausgaben wegfallen wird. Ja, weil zum Beispiel circa 2% des BIPs fließt als Zahlungen für die Söldner. Also die monatlichen Gehälter an die Söldner, die an die Front gehen, die Einmalzahlungen dafür, dass man einen Vertrag mit der Armee unterschreibt, die Entschädigungen für die Schwerverletzten und für die Familien von den Söldnern, die ums Leben gekommen sind und so weiter und so weiter. 2% des BIP, das ist nicht wenig. Und man kann auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass diese Ausgaben sinken werden. Und das wird natürlich auf die Realeinkommen vieler Bevölkerungsschichten drücken. Und das wäre natürlich schon ein negativer Schock für viele Leute in Russland und auch für die russische Wirtschaft als Ganzes. Aber aus meiner Sicht wäre dieser Schock nur kurzfristig. Und langfristig würde ich eher dem Herrn Inozemtsev zustimmen.
Jetzt gibt es eine widersprüchliche Einschätzung unter Ökonomen auch, aber nicht nur unter Ökonomen, Wirtschaftsakteuren. Der russische Wirtschaftsminister hat kürzlich gesagt, wir drohen in eine Rezession abzugleiten. Oleg Vjugin, der ehemalige Vizechef der russischen Zentralbank, hat kürzlich im Gespräch mit mir gesagt, dass Russland in diesem oder im nächsten Jahr einen Frieden braucht, nicht nur wünscht, sondern braucht. Das ist die eine Sicht. Und dann gibt es Einschätzungen, dass ein Frieden für Putin und politisch eher destabilisierend ist. Die 50 Tage, wir haben sie andiskutiert. Es gibt Einschätzungen, dass Putin den besten Moment für einen Friedensschluss schon versäumt hat. Er wäre im Februar gewesen, als Zelensky von Trump in den USA, also vor der Weltöffentlichkeit, also gedemütigt wurde. Das wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo er zuschlagen hätte können für einen Friedensschluss. Dazu ist es nicht gekommen. Was würden Sie jetzt sagen? Werden wir in der nächsten Zeit unter Umständen noch eine Verschärfung auf dem Schlachtfeld sehen, weil die Russen jetzt wirklich auch noch neue Fakten schaffen wollen? Die nächsten 1,5 Monate, worauf müssen wir uns einstellen?
Ich glaube, gerade dann, wenn Russland in naher Zukunft einen Waffenstillstand will, natürlich zu eigenen Bedingungen, werden sie jetzt versuchen, ihre Minimalziele, ich habe sie genannt, was das Gebiet Donetsk betrifft, zu erreichen und gleichzeitig auch eine höchstmögliche Schädigung der ukrainischen Rüstungsindustrie. Die Ukraine sagt ja mittlerweile wohl zu Recht, dass sie 50% der erforderlichen Rüstungsgüter selbst produziert. Schwanken die Zahlen so ein bisschen. Das kann nicht erstaunen. Die Ukraine war ja ein sehr rüstungsstarker Staat, eine Exportnation, was die Rüstung betrifft. Und ein Drittel der sowjetischen Rüstungsproduktion war ja in der Ukraine gelagert. Das heißt, sie verfügen über eine große Zahl von Rüstungsbetrieben fast in allen Städten. Und das sind ja auch die vorrangigen Ziele jetzt der russischen Luftangriffe. Wir können also feststellen, dass Russland sicherlich vor einem Waffenstillstand auch Fakten schaffen will. Möglicherweise deswegen auch diese Luftangriffe, aber auch die Operationen an der Front noch einmal intensiviert, um dann, wenn es wirklich zu einem solchen Waffenstillstand kommt, die bestmögliche militärische Ausgangslage zu haben.
Also es kann noch hässlicher werden.
Es kann vorübergehend noch hässlicher werden. Aber ich glaube, mittelfristig weiß auch Putin, dass die Möglichkeit, die Chance, einen Frieden unter Gesichtswahrung abzuschließen und vor allen Dingen unter Beibehaltung dieser neu gewonnenen Weltmachtstellung, die ja auch in den Augen Trumps jedenfalls und damit durch die USA sichergestellt ist, das kann man nicht verspielen. Und insofern gehe ich davon aus, ja, es wird vielleicht noch ein bisschen hässlicher werden, kurzfristig, aber mittelfristig ist der Waffenstillstand durchaus in Sicht. Mit den Kompromissen, die die USA ja schon vor langer Zeit angekündigt haben, das ist nicht zugunsten der Ukraine, das muss man deutlich sagen. Aber auch Russland muss gewisse Zugeständnisse machen und von Maximalzielen Abstand nehmen.
Alles klar. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich verweise schon jetzt auf die nächste Folge, die in 2 Wochen erscheinen wird. Sind Sie wieder dabei? Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören und Ihnen, meine Herren, danke fürs Teilnehmen. Herr Richter, danke fürs Kommen und Herr Astroff auch. Schönen Tag.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.